Unsere Predigtreihe lautet Jona, Rebellion begegnet Liebe. Und wir befinden uns im ersten Kapitel von Jona und haben uns in den letzten zwei Wochen mit den ersten drei Versen beschäftigt. Wir haben gesehen, dass Gott zu Jona kommt. Er zu ihm kommt und mit ihm ins Gespräch kommt, beziehungsweise zu ihm spricht. Und ihm einen Auftrag gibt, der eigentlich recht simpel ist. Jona, bitte geh in den Osten. Menschen, die ziemlich verrückt unterwegs sind, ein Volk, was mich nicht kennt, was bestialische Dinge tut. Und dieses Unrecht dieses Volkes ist zu mir gekommen. Und ich möchte, dass du hingehst und dass du über mein Gericht sprichst. Dass du meinen Zorn über die Sünde predigst. Und wer die Jona-Geschichte kennt, weiß, dass Ninive diese Gerichtsbotschaft gehört hat und daraufhin gesagt hat, alles klar, wir müssen umkehren. Wir müssen unsere Sünden ablegen und uns zu Gott bekehren. Wir haben schon gehört, dass Jona mit diesem Auftrag recht wenig anfangen konnte. Dass das für ihn ein Auftrag war, der ihm nicht so lag. Er war eher so der Prophet für Israel. Er wollte lieber im Nordreich predigen und hatte doch eigentlich einen ganz anderen Auftrag. Gott, warum jetzt zu diesen verkorksten Heiden? Das kann nicht dein Ernst sein. Und anstatt nach Osten zu gehen, geht er in den Westen. Anstatt nach Ninive, der Hauptstadt Assyriens, zu gehen, will er nach Spanien, nach Europa. Also nicht so ganz der richtige Platz. Aber er ist erfolgreich in dem, was er tut. Wir haben uns das letzte Woche Sonntag angeschaut. Er hat alles vorgefunden, was er brauchte. Er hat ein Schiff gefunden, er hat Seeleute gefunden, die genau dorthin wollen, wo er hin möchte, nämlich diese Leute wollten nicht nach Ninive. Denn ansonsten wären sie auf Land unterwegs und nicht auf dem Wasser. Und das sind eigentlich so die Situation von Jona, die man so liest, ist eigentlich eine sehr friedliche. Eine, die, ja, wo man sagen kann, sein Leben gelingt. Ihm gelingt das, was er vorhat. 100 Kilometer ist unterwegs und also zu diesem Hafen und es scheint ihm nichts aufzuhalten. Keine Probleme in seinem Leben, die ihn zum Undenken veranlassen. Ich bin froh, dass wir in unserem Land Wohlstand haben. Ich bin froh, dass wir in unserem Land Frieden haben, dass wir Ruhe haben. Ich bin froh, dass ich nicht darüber nachdenken muss, wie ich hier irgendwie undercover in diese Gemeinde kommen muss, weil irgendwelche Polizisten die Christen aufhalten wollen, sich zu versammeln, wie es in einigen Ländern der Fall ist. Da bin ich sehr dankbar für. Und gleichwohl sehen wir in der Bibel und auch bei Jona, dass Ruhe und Behaglichkeit das Schlimmste sein können für einen lebendigen Glauben. Nichts fördert so sehr geistliches Desinteresse wie falscher Friede. Es ist nicht falsch, dass wir im Frieden leben. Aber dieser Friede kann uns auch stumpf machen, leblos, geistlos. Dieser Friede kann uns gottlos machen. Und Jona herrscht in dieser Gottvergessenheit. Und das kennen wir, denke ich, auch. Und auf der anderen Seite sehen wir, wie dieser Mann läuft. Er geht weg. Er geht vom Angesicht des Herrn, heißt es in Vers 3. Zweimal tut er das. Er geht weg vom Angesicht des Herrn. Und wir fragen uns, Gott, warum? Warum hältst du ihn nicht auf? Warum lässt du ihn laufen? Warum lässt du die Sünde in seinem Leben zu? Weil es ist offensichtlich Sünde, was der Jona dort tut. Es ist nicht einfach, okay, das ist deine Entscheidung, du bist zur Freiheit berufen, sei frei zu tun und zu machen, was du willst. Nein, es ist Ungehorsam, aktiver Ungehorsam gegen Gott. Und das ist eine Ungerechtigkeit, die dort geschieht. Und man könnte sich fragen, Gott, wie lange noch? Warum lässt du dieses Unrecht geschehen? Warum nimmst du ihn nicht und schickst ihn nach Ninive? Dort, wo er hin soll. Wo bleibt deine Korrektur? Warum lässt du das einfach ungehindert zu? Und wenn wir die Not in der Welt uns anschauen, dann merke ich selber bei mir, dass ich als Christ, obwohl ich diese Phasen von Jona selber kenne, wenn ich nicht in dieser Phase stecke, frage ich mich, Gott, warum bist du so ungeduldig? Warum greifst du nicht sofort ein? Wenn ich selber der Jona bin, dann freue ich mich, wenn Gott nicht eingreift. Dann freue ich mich über Gottes Geduld. Aber wenn ich selber da nicht drin stecke und mir diese Geschichte anschaue, dann frage ich mich, hey, ich bin ungeduldig. Ich möchte, dass Gott jetzt eingreift, dass er sofort etwas tut. Problem erkannt und gebannt. Gefahr gebannt. Sofort. Und das steckt in unseren Knochen drin, dass wir vom Wesen her ungeduldig sind. Selbst die Christen, die vor Gottes Thron sind, die sogenannten Märtyrer, die für ihren Glauben gestorben sind, schreien zu Gott, wann endlich sprichst du dein Urteil über all die Menschen auf der Erde, die uns verfolgt und getötet haben? Wann wirst du sie dafür bestrafen? Und das steckt auch in ihren Knochen. Herr, wann? Und in dem Psalm kommt dieser Ruf immer und immer wieder. Bis wann, Herr? Wie lange willst du noch warten? Ausharren ist nicht so unser Bereich. Zu warten, dass Gott eingreift, dass er eingreift in meine Situation, dass er eingreift bei mir auf dem Arbeitsplatz, weil ich vielleicht gemobbt werde. Herr, wie lange möchtest du dir das noch anschauen, dieses Unrecht? In meine Ehe. Wie lange soll ich noch so mit meinem Ehepartner unterwegs sein? Du siehst doch, dass etwas nicht in Ordnung ist. Wie lange noch? Wir haben gehört, dass ein Pärchen schwanger ist. Preist den Herrn. Es gibt Frauen, die darunter leiden, dass sie kein Kind bekommen können. Herr, wie lange noch? Bis wann? Und oftmals ist unser Gebet als Christen, Herr, gib mir Geduld, aber bitte sofort. Und es ist nicht auszuhalten, dass Jona so lang läuft, aber wir haben es letztes Mal gesehen, hier in Vers 3, wo Jona flieht, könnte das Buch zu Ende sein. Gott könnte die Buchdecke schließen und sagen, mit Jona habe ich abgehakt, es ist fertig. Aber, und das ist die gute Nachricht, Gott lässt nicht locker. Gott greift ein, indem er nicht einfach nur sanft zu Jona kommt und wieder mit ihm spricht. Vers 1, das Buch beginnt und das Wort des Herrn geschah zu Jona. Gott spricht mit einer vertrauten Person. Mit einer Person, die eine Beziehung zu ihm hat. Dieser Jona fällt aber in Ungehorsam und läuft von Gott weg. Gott greift wieder ein. Gott kommt wieder zu Jona. Aber Vers 4 beginnt nicht, das Wort Gottes kam zu Jona. Gott greift ein. Aber nicht mehr, indem er persönlich spricht. Er tut es durch den Sturm, durch die Seeleute und vor allem durch den Käpt'n. Das werden wir uns jetzt anschauen. Ich möchte lesen, Jona 1, 4 bis 16. Da warf der Herr einen gewaltigen Wind auf das Meer. Und es entstand ein großer Sturm auf dem Meer, sodass das Schiff zu zerbrechen drohte. Da fürchteten sich die Seeleute und schrien um Hilfe, jeder zu seinem Gott. Und sie warfen die Geräte, die im Schiff waren, ins Meer, um ihre schwierige Lage zu erleichtern. Jona aber war in den untersten Schiffraum hinabgestiegen, hatte sich hingelegt und schlief fest. Da trat der Kapitän an ihn heran und sagte zu ihm, was ist mit dir, du Schläfer? Steh auf, ruf deinen Gott an. Vielleicht wird der Gott sich auf uns besinnen, sodass wir nicht umkommen. Und sie sagten einer zum anderen, kommt und lasst uns Lose werfen, damit wir erkennen, um wessen Willen dieses Unglück uns trifft. Und sie warfen Lose und das Los fiel auf Jona. Da sagten sie zu ihm, teile uns doch mit, durch wessen Schuld dieses Unglück uns trifft. Was ist dein Beruf und woher kommst du? Was ist dein Land und von welchem Volk bist du? Und er sagte zu ihnen, ich bin ein Hebräer und ich fürchte den Herrn, den Gott des Himmels, der das Meer und das trockene Land gemacht hat. Da fürchteten sich die Männer mit großer Furcht und sagten zu ihm, was hast du da getan? Die Männer hatten nämlich erfahren, dass er von dem Angesicht des Herrn auf der Flucht war, denn er hatte es ihnen mitgeteilt. Und sie sagten zu ihm, was sollen wir mit dir tun, damit das Meer uns in Ruhe lässt? Denn das Meer wurde immer stürmischer. Da sagte er zu ihnen, nehmt mich und werft mich ins Meer. Dann wird das Meer euch in Ruhe lassen, denn ich habe erkannt, dass dieser große Sturm um meinetwillen über euch gekommen ist. Und die Männer ruderten mit aller Kraft, um das Schiff ans trockene Land zurückzubringen. Aber sie konnten es nicht, weil das Meer immer stürmischer gegen sie anging. Da riefen sie zum Herrn und sagten, ach Herr, ach Jahwe, lass uns doch nicht umkommen um der Seele dieses Mannes willen und bringe nicht unschuldiges Blut über uns. Denn du, Herr, hast getan, wie es dir gefallen hat. Und sie nahmen Jona und warfen ihn ins Meer. Da ließ das Meer ab von seinem Wüten. Und die Männer fürchteten den Herrn mit großer Furcht. Und sie brachten dem Herrn Schlachtopfer dar und gelobten ihm Gelübde. Gott muss manchmal im Leben seiner Kinder ziemlich dramatisch eingreifen. Dort, wo wir noch leicht vom Weg abkommen, da merken wir vielleicht noch einige Signale, wo Gott leicht uns wieder auf die Bahn bringen möchte, uns Hinweise gibt, hey, komm wieder zurück. Aber manchmal, und das gehört zu dem Bild Gottes, was die Bibel zeichnet, einfach dazu, Gott ist bei drastischer Sünde drastisch zu uns. Wenn er sieht, dass wir im Ungehorsam verharren, dann schlägt Gott zu. Dann greift er ein. Er greift so ein, dass es weh tut. Er lässt uns seinen Zorn spüren. Er lässt uns, seine Kinder, seinen Zorn spüren. Der Zorn ist so groß gegen Jonas Ungehorsam, dass nicht nur Jona allein in der Not hockt, sondern seine Sünde gegen Gott ist so groß, dass er dieses Schiff und die ganze Besatzung mit in den Abgrund reißt. Und wahrscheinlich noch viele andere Schiffe auch, die auf dem Wasser waren. Es war ja nicht so wie in einem Comic. Da ist einfach Sonnenschein und eine große dicke Wolke über diesem Schiff. Und alle schauen sich so, hier ist Sonnenschein und da ist eine dicke Wolke. Da regnet's. Wir haben das Potenzial, wenn wir gegen Gott uns erheben, wenn wir vor ihm wegrennen, ihm ins Gesicht spucken, von dem, was er eigentlich sich von uns wünscht, haben wir das Potenzial, uns selber in die Krise zu stürzen und andere mit runterzuziehen. Das, was die Seeleute, die kennen Gott nicht, sie verdienen dieses Gericht, weil sie Gott nicht kennen und auch Sünder sind. Aber sie sind eigentlich nicht das Hauptziel. Und Gott muss dramatisch eingreifen. Ich sage es noch einmal, damit wir das auch klar in unsere Birne kriegen. Es geht hier nicht darum, dass Gott darauf abfährt, zornig zu sein. Gott liebt es nicht, zornig zu sein. Ein Vater, der sein Kind liebt und sieht die Dramatik und er stark eingreifen muss, der tut das nicht, hoffentlich, weil er gerne zornig ist, sondern weil die Situation es bedarf. Ich habe eben gerade gesagt, Vers 3 ist der Grund, warum wir zumachen könnten und warum Gott sagen könnte, okay, die Sonne scheint, du hast ein Schiff gefunden, es fährt in den Westen, viel Spaß. Dort hast du deinen Frieden, aber es ist ein falscher Friede. Und ich zeige dir, dass es ein falscher Friede ist, indem ich dir Turbulenzen schicke, indem ich Hallo sage, aber ich komme nicht mehr in der Ruhe und sage dir, ich habe ein Wort für dich. Du weißt, was ich möchte. Ich habe es dir gesagt. Du kennst mein Herz. Ich muss mich nicht wiederholen. Gott muss sich nicht wiederholen. Der Hebräerbriefschreiber sagt es ganz klar. Zuletzt hat Gott durch Jesus Christus gesprochen. Er muss sich nicht wiederholen. Das ist ein Angriff, ein zorniger Angriff der Liebe. Weil Gott es nicht akzeptiert, dass sein auserwähltes Werkzeug von ihm wegrennt und er ihn wieder zurückholen möchte. An den Platz in den Osten, wo der Segen auch für Jona sein soll. Unser Ungehorsam, so mein ganz persönlicher Ungehorsam in meinem Leben, ist ja nicht so, wenn ich das mal mit Jona vergleiche, Gott spricht zu mir, ich habe die Botschaft gehört und auf einmal liege ich im tiefsten Meer und ein Fisch kommt. Er ist ja auch nicht bei Jona so. Bei Jona ist das ein Prozess. Ich hatte letzte Woche von dem vierfachen Abstieg Jonas gesprochen. Er ging nach Jaffo hinab. In den untersten Schiffraum ist er hinabgestiegen. Er ist dort fest eingeschlafen und erst ganz zum Schluss liegt er im tiefen Meer. Der Abstieg in unserem Leben erfolgt auch prozesshaft. Wir sind nicht auf einmal im tiefsten Meer und bumm, zack. Es ist subtil, es ist schleichend. Es ist wie, ihr kennt bestimmt dieses Bild von dem Frosch im Kesseltopf. Wenn du einen Frosch, ich bin kein Biologe, ich kann das nicht gut erklären. Wenn du einen Frosch ins heiße Wasser, wurde mir zumindest gesagt, ich habe es nicht getestet vorher, ins heiße Wasser schmeißt, dann springt er sofort raus. Weil er ansonsten verbrennt, ja. Aber wenn du ihn in kaltes Wasser legst und dann einfach erhitzt, und das Wasser wird immer heißer, es wird immer dramatischer. Die Situation wird lebensbedrohlich. Er bleibt hocken. Er bleibt hocken, bis er stirbt. Er springt nicht raus. Ich kann euch das biologisch nicht erklären, aber irgendwie, er kann sich an diese Temperatur anpassen, aber nur zu einem gewissen Grad, sodass sein Körper gar nicht mehr auf die Signale von außen reagiert. Und das gibt es auch in unserem Leben, dass wir auf die Signale von außen gar nicht mehr reagieren. Und wenn da so ein Frosch in einem Topf ist und der kocht, dann reicht es nicht, wenn wir zu diesem Topf gehen und diesen Topf reinschauen. Lieber Frosch, bitte spring heraus. Das reicht nicht. Entweder du nimmst den Topf und kippst ihn aus, und das wird ein ordentlicher Klatscher für den Frosch geben. Der wird denken, wow, Schock, was geht hier ab? Oder so wie es Gott macht, in diese Hitze hineingreift. In das kochende Wasser hineingreift und das Leben herausrettet. Und das wird nicht sanft sein. Es wird grob sein. Die Situation bedarf es. Jona hört nichts, weil er nicht hören will. Und es ist ein Drama an dieser Geschichte, dass dieser Hebräer, der Gott fürchtet, schläft und die Seeleute, die Heiden, die Gottlosen, wirklich explizit, einige Kommentatoren sagen, es kann möglich sein, dass die Besatzung sogar Bürger von Ninive waren. Ja? Die haben einen realistischeren Blick als dieser Gottesmann. Was tun die Leute, als sie das, die Seeleute, als sie das sehen? Da fürchteten sich die Seeleute und schrien um Hilfe, jeder zu seinem Gott, und sie warfen die Geräte, die im Schiff waren, ins Meer, um ihre schwierige Lage zu erleichtern. Jona aber schlief fest. Die Seeleute sind, ja, wir schauen jetzt sehr schnell auf ihre Gebete und so weiter, dazu kommen wir gleich noch. Aber erst einmal betrachtet sind die Seeleute sehr vorbildhaft unterwegs. Muss man wirklich sagen, die Seeleute wissen, was sie tun. Das sind gut ausgebildete Männer, sie sind mutig, sie sind entschlossen, sie sind erfahren, sie wissen, hier kommt ein Sturm, ich weiß, was ich zu tun habe. Sie zögern nicht, sondern sie handeln und sind sehr vorbildhaft. Und sie gehen an ihre Grenzen. Sie opfern alles für diesen Nichtsnutz im untersten Raum. Und sie fangen an, Ballast abzuwerfen. Und obwohl diese Seeleute ja eigentlich überhaupt, sind nicht die Hauptperson in diesem ganzen Stück Jona, aber trotzdem sind sie so entscheidend in dieser Geschichte. Weil Gott durch die Seeleute Jona demütigt. Sie bemerken, wir sind in Problemen. Die Situation, möchte uns übermannen. Wir müssen Dinge loswerden. Wir müssen Ballast abwerfen. Und die Seeleute werden in dieser Situation zu einem Bild für Menschen, die 100% bereit sind, alles zu geben. Alles loszulassen, was ihnen lieb und teuer ist. Ist ja nicht so, dass man leichtfertig die Güter seines Schiffes rauswirft, denn du bist ja mit einem Schiff gefahren, um diese Güter auch irgendwo hinzubringen. Das macht man nicht leichtfertig. Und alles, was ihr Besitz, ihr Hab und Gut, fangen sie an, auf einmal rauszuwerfen, abzutun, um errettet zu werden, um aus dieser Katastrophe rauszukommen, werfen sie ihren Lebensballast ab, damit ihre Situation leichter wird. Bleiben wir bei dieser Situation stehen, merken wir, dass sie erstmal so agieren wie viele von uns. Ja, sie schaffen sich Erleichterung durch viele Dinge. Das heißt, sie werfen die Geräte raus. Aber du kannst in deinem Leben aufräumen und aufräumen und aufräumen. Den Ballast deines Lebens abschütteln und abschütteln, wenn du nicht an das Wesentliche gehst, wenn du nicht das Entscheidende in deinem Leben, diesen Ballast, und du weißt, was das für ein Ballast ist, wenn du den nicht endlich aufgibst, wenn du den nicht endlich im Meer versenkst, dann wirst du deine Situation nicht verändern können. Bis hierhin sind die Seeleute zwar vorbildhaft, aber noch nicht radikal genug. Sie werfen vieles weg, aber nicht das, was sie rauswerfen müssen. Und zwar die Sünde. Die Sünde muss versenkt werden. Und Jona, dieser Mann Gottes, der einzige Mann Gottes auf diesem Schiff, ist sozusagen die Manifestation der Sünde in diesem Lebensboot. Deswegen frage dich, bist du auch so ein Mann oder eine Frau Gottes, die sagt, ja, ich gebe mich völlig hin zu 75%. Es gibt eine Geschichte von Jesus, wie er mit dem reichen Jüngling in ein Gespräch kommt und der ihn fragt, Jesus, Meister, was muss ich tun, um ewiges Leben zu empfangen, um errettet zu werden? Die Gebote kannte er. Du sollst nicht stehlen, du sollst nicht Ehe brechen, du sollst Vater und Mutter ehren. Alles gut, habe ich alles gemacht. Jesus sagt, es ist gut. Das war auch alles richtig. Diese 75% waren richtig. Aber du sollst in deinem Leben das Entscheidende, das Wesentliche abwerfen. Und zwar ist es dein Geld, dein Reichtum. Nimm das und verteil's an die Armen. zeigt, dass du bereit bist, radikal aufzuräumen in deinem Leben. Jemanden umzubringen ist jetzt vielleicht nicht so deine größte Wollust. Vielleicht auch nicht die Ehe zu brechen, vielleicht bist du da nicht so empfänglich. Dein Problem ist das Geld. Was ist mein Problem, was ist dein Problem? Du kannst dich noch so hinstellen und sagen, ich lüge nicht, ich stehle nicht, ich betrüge nicht. Aber wenn wir nicht an den Kern unseres Herzens hineingehen, in die Abgründe des Bootes hineingehen und schauen, was dort alles schläft und schlummert, das müssen wir aufwecken und das muss versenkt werden. Und ich habe eben gerade gesagt, ihr wisst, was das in eurem Leben ist. Es ist nicht so, dass wir das nicht wüssten. Ich werde das euch nicht sagen, weil ich das auch von vielen gar nicht weiß. Ich weiß es in meinem Leben. Die Sache ist nämlich die, dass auf deiner Schiffsfahrt in deinem Leben kommt der Punkt, wo du es erfährst. Denn die Männer fragen ganz klar. Sie sagen zu ihm, Jona, was sollen wir mit dir tun, damit das Meer uns in Ruhe lässt? Denn das Meer wurde immer stürmischer. Da sagte er zu ihnen, nehmt mich und werft mich ins Meer. Dann wird das Meer euch in Ruhe lassen, denn ich habe erkannt, dass dieser große Sturm um meinetwillen über euch gekommen ist. Wie geht es weiter? Was haben diese Männer dann getan? Sie haben Jona nicht ins Wasser geworfen. Sie haben angefangen zu rudern. Und das ist der Knackpunkt, dass wenn Gott uns an diesen Punkt führt, wo uns zeigt, hey, dein größtes Problem ist das, was ganz unten in dem Raum steckt. Und das ist dein Problem, das musst du im Meer versenken. Davon musst du loslassen, dann wird deine Situation sich ändern. Und wenn wir damit konfrontiert werden, reagieren wir wie die Seeleute. Wir wollen es nicht für wahr haben. Gott, das kannst du nicht fordern. Das kann ich einfach nicht abgeben. Das kann ich nicht aufs Verrecken nicht loslassen. Und ich werde alles dafür tun, gegen diese Wellen anzukommen. Egal wie heftig sie werden. Und ich ruder mit diesem dreckigen Ballast im untersten Raum. Erst zehn Verse später, nachdem sie die Geräte rausgeworfen haben, kommt die Lösung, die sie mit Furcht und Zittern tun. Sie nahmen Jona und warfen, das gleiche Wort wieder, warfen ihn ins Meer. Dann kam Ruhe, dann kam Veränderung, dann kam große Gottesfurcht. Dann kam Anbetung. Dann kam Gott. Die Lektion der Seeleute für mich ist, ich möchte nicht wie die Seeleute zu Beginn sein, die zwar viel aufgeben in ihrem Leben, aber eigentlich versuchen, das Hauptproblem zu umschiffen. Ich möchte so wie die Seeleute mutig sein, auch wenn ich nicht weiß, was dann passieren wird mit mir. Aber das Wichtigste, den Kern, das Kernproblem, den Ballast, den Gott mir zeigt, muss ich loswerden. Wir schaffen es nicht, unseren Hauptballast kleiner zu machen, wenn wir auf Nebenschauplätzen einfach stärker werden. Es hätte nicht gereicht, wenn sie noch mehr Tiere weggeworfen hätten. Tiere waren auch auf dem Schiff. Sie haben später Opfer gebracht. Hätten sie sofort hier angepackt bei Jona, dann gäbe es den Break sozusagen in der Geschichte. Gott lässt nicht locker. Jona, du schläfst. Du schläfst. Die Naturgewalten verkündigen gegen dich. Auf diesem heidnischen Schiff bist du das Hauptproblem. Jona, du bist der Ballast. Begreifst du es denn nicht? Wach auf. Tu Buße, kehre um. Du bringst dich und andere Menschen in Gefahr. Der Segen für dich liegt im Osten, nicht unter Deck. Sie werfen aber nicht nur Geräte raus. In Vers 5 heißt es, dass sie voller Furcht, da fürchteten sich die Seeleute und schrien um Hilfe, jeder zu seinem Gott. Die Seeleute probieren etwas, was auch für unsere Zeit so absolut typisch ist. Die Seeleute probieren jeden Gott aus. Jeder hat so seinen Special-Gott. So, Heiko, ruf mal du deinen Gott an. Ja? Vielleicht hat der Kraft. Erwin, vielleicht ist deiner doch noch stärker. Sie versuchen alles Mögliche, um irgendwie diese Rettung ans Land zu kommen. Und je mehr Götter, desto wahrscheinlicher ist es ja, dass irgendeiner funktioniert. Das mag für uns vielleicht ein bisschen weit weg sein, aber dieses Verhalten ist sehr, sehr aktuell. Grundsätzlich ist in unserer Gesellschaft Glaube an sich, Religiosität, erstmal etwas, ich sag mal, Verpöntes. Ein Naturalist musst du sein, ein Atheist musst du sein, dann bist du auch ein gescheiter Kerl. Aber so rückständig Glauben an einen Schöpfer, an eine Person, die mit mir irgendwie in Kontakt treten möchte, nein. Das sagen auch die meisten, zumindest so lange, bis alles gut ist. Wenn die Krise kommt, wenn die Not kommt, ist es interessant, wie aus den größten Atheisten auf einmal die stärksten Esoteriker werden. Diejenigen, die dich wegen deinen christlichen Glauben auslachen, das ja Panne ist, dass du betest, sind auf einmal diejenigen, die ihren Kalender vollknallen mit Yoga, Pendeln, Astrologie, Handlesen, Homöopathie und Tarotkarten. Und das ist ein wilder Mix. Hier ein bisschen Gottheit von dort, hier ein bisschen Buddhismus, Hinduismus, vielleicht auch mal ein Vater Unser, aber eigentlich überhaupt nicht verstehen, was dahinter steckt. Alles wird gemischt und auf einmal wird man zu einer Religionsbombe. Überall steckt man drin. Aber es ist klar, wo der lebendige Glaube zu dem lebendigen Gott fehlt, sucht sich der Mensch Ersatz. Spannend. Wenn ihr mal in einer ruhigen Minute seid mit Kollegen oder Nachbarn und ihr auf das Thema kommt, fragt mal nach. Es ist echt super spannend, was für Menschen man dann auf einmal im Yogakurs wiederfindet, weil sie sich Erleichterung erhoffen. Und Gott demütigt auch wieder durch das Gebet dieser Seeleute seinen Boten, seinen Propheten. Da ist eine Not und eine Krise. Und die Menschen sind auf der Suche. Sie sind auf der Suche nach Hilfe. Sie versuchen, jeden Strohhalm zu packen. Und was ist mit dem gottesfürchtigen Hebräer? Der schläft. Hey Jona, deine Aufgabe wäre gewesen, genau an dieser Stelle Zeugnis abzulegen von dem mächtigen König der Könige, von dem Herrn der Herren, der Himmel und Erde gemacht hat. Das sagt er zwar, aber ein bisschen zu spät. Erst als sie ihn fragen, jetzt rück doch mal raus. Du bist doch so ein verkappter Christ, oder? Ja, okay, wenn ihr es genau wissen wollt, ich glaube an einen Schöpfer, der hat Himmel und Erde gemacht, der hat auch das Wasser gemacht, was uns gerade bedroht. Der hat auch das Land gemacht, wohin wir wollen. Er hat die Situation perfekt verpennt, aber richtig verpennt. Hey, und wie oft ist das in unserem Leben, dass Menschen um uns herum in Nöten sind? Und wir haben keine Antwort. Sie sind am Suchen und am Fragen. Und wir verpennen die Situation, mutig zu sein und zu sagen, hey, ich kenne da jemanden. Jona entzieht sich mit aller Kraft erfolgreich dem Zugriff Gottes und auch dem Wirken Gottes. Wir haben in der Lesung von Jesus in Markus 4 gelesen, wie er in einer ähnlichen Situation war. Jesus war zwar nicht wegen Ungehorsams in einen Sturm geraten, aber war in einem Sturm und wir haben gesehen, wie souverän er dort unterwegs war. In Apostelgeschichte 27 erleben wir eine ähnliche Situation, die Jona Jesus erlebt hat, von Paulus. Und da möchte ich ganz kurz eure Aufmerksamkeit hinlenken. Paulus war als Gefangener in einem Schiff. Und die sind halt losgezogen und er hat gesagt, nee Leute, lass uns da lieber nicht hinfahren. Die haben gesagt, doch, machen wir trotzdem. Du bist nur so ein Hebräer, du hast jetzt hier nichts zu läuten. Und dann heißt es in Apostelgeschichte 27, Abvers 18, da wir aber sehr unter dem Sturm litten, warfen sie am folgenden Tag Ladung über Bord. Also ist es anscheinend ein Prinzip, was sich bewährt hat. Und am dritten Tag warfen sie mit eigenen Händen das Schiffsgerät fort. Da aber viele Tage lang weder Sonne noch Sterne schienen und ein nicht geringes Unwetter uns bedrängte, also ein starkes Unwetter, schwand zuletzt alle Hoffnung auf unsere Rettung. Alle Hoffnung ist weg. Die Rettung ist nicht in Sicht für diese Menschen. Sie sehen keinen Ausweg, ähnlich wie bei Jona. Weil man darf sich das ja nicht vorstellen. Da ist ein Sturm und auf einmal sitzt Jona da in so einem Stuhlkreis und die reden mal so darüber. Nun, wer bist du so und welche Hobbys hast du und woher kommst du? Ey, da ist Sturm, die können sich fast nicht halten, ja. Und da ist richtig Musik drin, ja. Und die Hoffnung ist völlig weg auf Rettung. Und als man lange Zeit ohne Speise geblieben war, da stand Paulus in ihrer Mitte auf und sprach. Paulus stand auf. Er wurde nicht gebeten, aufzustehen. Paulus stand auf in ihrer Mitte und sprach, Männer. Seid ihr da? Männer. Man hätte mir freilich gehorchen und nicht von Kreta abfahren und dieses Unglück und den Schaden vermeiden sollen. Besserwisser. Und jetzt ermahne ich euch, guten Mutes zu sein. Denn keiner von euch wird verloren gehen, nur das Schiff. Denn ein Engel des Gottes, dem ich gehöre und dem ich diene, stand in dieser Nacht bei mir und sprach, fürchte dich nicht, Paulus. Du musst vor den Kaiser gestellt werden und siehe, Gott hat dir alle geschenkt, die mit dir fahren. Gott hat dir alle geschenkt, dass du sie auch retten wirst. Ist das eine Verheißung? Deshalb seid guten Mutes, ihr Männer. Aus meiner Gottesbegegnung sage ich euch, seid guten Mutes, ihr Männer. Denn ich vertraue Gott, dass es so sein wird, wie zu mir geredet worden ist. Wir müssen aber auf irgendeine Insel verschlagen werden. Jona, Paulus, beides Boten Gottes, beides Männer Gottes. Jona ist nur in seiner Situation ein Männchen. Und Paulus ist ein Mann Gottes. Was macht Paulus in der Situation? Finde ich super spannend, auch für Leiter. Also nicht, wo man hochläuft, sondern Position für Menschen, die in Leitung stehen. Er ist ermutigend. Seid guten Mutes. Er hat nämlich eine Verheißung im Petto. Seid guten Mutes. Er ist mutig. Er ermahnt die Leute. Er hat gerade nichts zu melden. Paulus war auch kein Seemann. Der hat eigentlich gar keine Ahnung von diesem Business. Aber er ist mutig und er ermahnt die Seeleute. Und er ist überzeugt von Gott. Er glaubt, er vertraut. Paulus Glaube an dieser Stelle an seinen lebendigen Gott führt dazu, dass andere ermutigt werden. Die Geschichte ist recht lang, ich werde sie jetzt nicht komplett lesen. Und die Leute fassen tatsächlich Mut und jeder überlebt. Und Jonas Ungehorsam, nicht sein Glaube, sein Ungehorsam gibt nicht anderen Mut, sondern bringt denen nur noch Furcht und Not. Gott lässt nicht locker. Gott lässt nicht locker. Jona, du schläfst immer noch. Du hast ein absolutes Vorrecht und eine heilige Pflicht. Ermahne, ermutige und überzeuge die Menschen um dich herum. Sei ein Glaubensvorbild für diese Menschen und kein Hindernis zum Glauben. Ich habe es eben gerade schon angedeutet. Paulus steht auf. Tritt in die Mitte, ich stelle mir das so cool vor. Richtig männlich. Paulus steht in der Mitte und fängt an zu ermahnen. Bei Jona ist das leider leicht anders. Ich möchte die Verse 5b bis 6 lesen. Genau, ab hier. Jona aber war in den untersten Schiffsraum hinabgestiegen, hatte sich hingelegt und schlief fest. Da trat der Kapitän an ihn heran und sagte zu ihm: Was ist mit dir, du Schläfer? Steh auf, ruf deinen Gott an. Vielleicht wird der Gott sich auf uns besinnen, sodass wir nicht umkommen. Jona schläft. Und ich wette, dass fast jeder in diesem Raum diesen Schlaf kennt. Das ist so dieser Schlaf des schlechten Gewissens. Kennt ihr das, wenn ihr irgendwas verbockt habt? Die Karre ist mal wieder richtig im Dreck. Und dann sagt man sich, jetzt ein kleines Nickerchen. Oder hoffentlich kommt jetzt schnell die Nacht, hoffentlich werde ich schnell müde. Ich lege mich hin, ich schlummer ein wenig. Und dann wird am nächsten Morgen alles wieder gut sein. Wer kennt das? Also ich kenne das. So dieses schlechte Gewissen schön unterdrücken. Und das Gewissen von Jona, ich bin mir sicher, dass das geschlagen hat. Und er wollte mit seinem Schlaf sicher sein Gewissen zum Schweigen bringen. Das ist ein Schlaf der Betäubung, der Vernebelung, der Vergessenheit. Es ist letztendlich ein Schlaf, den auch Christen schlafen können, um sich vor der Wirklichkeit, zu fliehen. Das ist, bei dem einen ist das vielleicht ein Schläfchen. Aber es kann auch andere Betäubungsmittel geben. Und viele Menschen leiden unter Betäubungsmittel, um einfach vor der Wirklichkeit zu fliehen. Und wir sehen hier, dass ein gottesfürchtiger Mann wegrennt. Nicht nur wegrennt, sondern sich in den Schlaf schläft. Ein Kommentator schreibt zu dieser Passage folgende Worte. Welch eine Szene voll beißenden Spottes. Ein Prophet Gottes sollte die Gewissen der Menschen erwecken. Hier aber muss der Prophet Jahwes vom heidnischen Kapitän erweckt werden. Wir sehen, wie Jona die Schamröte ins Gesicht steigt. Je mehr uns anvertraut wird, umso tiefer werden wir gedemütigt, wenn wir unserem Gott den Dienst verweigern. Wie muss es ihm geklungen haben, dass dieser Mann ihn, den Nachfolger eines Elia, zum Gebet aufruft? Das ist eine Person, die Gott kennt, die Gottes Reden gehört hat. Wer kann das in diesem Raum schon sagen? Es ist schön, wenn, aber das ist krass. Das ist richtig heftig. Und Gott spricht mit Jona und gibt ihm eine Botschaft. Er läuft weg und Gott hört auf, mit ihm persönlich zu sprechen. Er schickt einen Sturm und möchte ihn wachrütteln. Da sind Seeleute, die ihm eigentlich ihre eigene Suche ins Gesicht jagen. Und jetzt so ein gottloser Kapitän, der zu einem Mann Gottes kommt und sagt, steh auf, bete. Hey, wie peinlich ist das? Wenn zu mir jemand kommt, hey, du bist doch Christ. Fang an zu beten. Ah ja, da war ja was. Und der Aufruf zum Gebet, zum christlichen Handeln an sich, wenn der von der Welt kommt, dann sollte uns das etwas sagen. Wenn die Welt uns darauf hinweist, dass wir Christen wie Christus leben sollte. Meine Lieben, das ist eine Erinnerung Gottes durch gottlose Menschen. Gott gebraucht hier einen Gottlosen, um den gottesfürchtigen Hebräer zu aktivieren. Das ist eine Ironie in dieser Geschichte, sondergleichen. Ich habe vor einigen Wochen Folgendes gelesen. Vor einigen Jahren wurde in den USA eine kirchliche Konferenz für Jugendleiter in der Nähe eines großen Hotels veranstaltet. Hunderte von Jugendpastoren überschwemmten förmlich dieses Hotel und nahmen fast jedes Zimmer in Beschlag. Also müsst ihr euch vorstellen, fettes Hotel, fette Konferenz und nur Jugendpastoren. Ein frommer Haufen. Zum Abschluss der Konferenz sagte der Hotelmanager dem christlichen Konferenzadministrator, dass die Zahl der Gäste, die den Erotikfilmkanal nutzten, vergangene Konferenzen in der Hotelgeschichte, in der gesamten Hotelgeschichte, bei weitem übertrafen und damit den bisherigen Rekord gebrochen haben. Dieser Hotelmanager hat gesagt zu diesem Konferenzadministrator, dem wahrscheinlich war es auch ein Pastor oder Jugendpastor, Leiter, keine Ahnung, hat zu ihm gesagt, das Phänomen ist etwas Normales, dass wenn irgendwo Konferenzen sind, dann ist natürlich auch mehr Besuch da und dann ziehen sich auch mehr Leute Pornos rein. Aber er fand es doch erwähnenswert, zu diesem Leiter zu gehen. Übrigens, in diesem Hotel sind nur noch wenige Plätze frei und hier sind nur Jugendpastoren. Und nie wurde der Pornokanal so oft bedient wie von diesen Jugendpastoren. Das ist eine Warnung. Gott spricht hier durch einen Hotelmanager, der mit der Konferenz nichts am Hut hat. Und da ist ein Haufen voller Jonas. Wir brauchen nicht so abfällig auf diese Jugendpastoren schauen. Wir haben in unserem Schiff alle solche Jonas. Und es ist makaber. Es ist wirklich makaber, dass die Hotelbranche die Pastorenschaft da so aufrütteln muss. Bei diesen Jugendpastoren oder den jungen Pastoren war es Pornografie. Aber unser Auftrag, den Gott uns gibt, vor dem wir auch gern mal wegrennen wollen, und das sind nicht nur Pastoren, die einen Auftrag haben, ja? Nur weil der vollzeitlich im Dienst ist, heißt es ja nicht, ich habe keinen Dienst. Das ist ein Jünger Jesu und ich werde einfach nur betreut von dem Jünger. Nein, wir sind alles Jünger Jesu, wir sind alle auf einer Ebene, Freunde. Auch wenn ich leicht erhoben bin, aber ansonsten müsste ich so predigen, das ist nicht so schön. Was ist unser Betäubungsmittel, was uns vor unserem Dienst davonlaufen lässt? Bei diesen Jugendpastoren war es anscheinend zu großer Zahl, das ist krass, Pornografie. Hey, aber wie viele haben zu leiden mit anderen Süchten, mit anderen Drogen, mit Alkohol? Für einige ist Sport das Fluchtmittel schlechthin. Und für viele ist es der Fernseher, der mich hindert, eigentlich meine wahre Berufung zu leben. Dass ich vor der Wirklichkeit meine Augen verschließe, nein, das ist nicht mein Auftrag, ich möchte Fernsehen gucken. Internet, die Arbeit. Hey, bei einigen ist sogar die Gemeinde Jesu Christi das Betäubungsmittel für ihren Dienst. Wenn du lauter fromme Aktivitäten hast, aber es nicht schaffst, mit deiner Ehefrau abends zu beten, dann läufst du davor weg vor deiner ersten Pflicht. Und ich kenne das bei mir selber auch. Vor vielen Jahren ein altes Buch gelesen, Total Mann sein heißt das. Früher wird man solche Titel nicht mehr rausbringen, aber früher war das noch okay. Und dort gab es eine Überschrift, ist hier ein Priester im Hause? Und da wurde an die Männer geschrieben. Und wir Männer, ich kann ja nicht für die Frauen sprechen, ja. Aber wir Männer, wir haben einen Auftrag. Wir haben einen Auftrag für unsere Frauen. Wir haben einen Auftrag, sie zu lieben, wie Christus seine Gemeinde geliebt hat. Wir haben einen Auftrag, uns aufzuopfern, zu schauen, wie es unserer Frau geht. Hey, da kannst du hier Lobpreisleiter sein, du kannst Kinderstunde machen, du kannst Pastor sein. Die erste Aufgabe ist, dass du in deinem eigenen Haus gut vorstehst. Dass du dort geistlich dienst. Und ich kenne das von mir auch. Nach einem schweren Arbeitstag. Pastoren arbeiten auch manchmal unter der Woche. Dass wenn ich nach Hause komme und denke so, oh, ich gucke mir jetzt noch die Nachrichten an. Das ist ganz gut, wenn man aktuell am Ball bleibt. Und danach gibt es immer so spannende Polit-Talkshows. Also ich finde das tatsächlich oft spannend. Meine Frau nicht so. Und ich denke so, Waldemar, dein Job ist eigentlich deine heilige Pflicht. Dein Vorrecht ist eigentlich, diesen Abend mit deiner Frau zu verbringen und mit ihr zu beten. Und ich mich oft genug ertappt habe, wie ich gesagt habe, ich weiß, dass meine Frau gar nicht so lange aufbleiben mag. Aber mich interessiert das mehr. Mein Betäubungsmittel, um vor der Wirklichkeit wegzurennen. Vor dem Auftrag Jesu wegzurennen. Und da brauchen wir nicht uns erstmal die Missionare im Dschungel anzuschauen, sondern es beginnt in den ganz kleinen Dingen. Ein Pastor hat mal gesagt, Männer, wenn ihr nach Hause kommt, dann kommt ihr nicht, um bedient zu werden, sondern um euren Frauen und euren Kindern zu dienen. Und ganze Generationen haben es anders gehandhabt. Sind nach Hause gekommen, meinen, dass sie so schwer gearbeitet haben und jetzt muss sich alles um mich drehen. Ich lege mich auf die Couch, meine Frau soll mir dienen, meine Kinder sollten mir am besten dienen, dass sie die Klappe halten. Aber dass jeder seinen eigenen Tag hatte, seinen eigenen Ablauf, wird von vielen Männern vergessen. Männer, wir kommen nicht nach Hause, um uns bedienen zu lassen. Wir kommen nach Hause, um Priester zu sein und unserer Familie zu dienen. Ich muss langsam zum Schluss kommen. Das Krasse ist, dass dieser Kapitän so beschämend oder beschämend für Jona daherkommt, ihn aufruft zum Gebet, dem Propheten Gottes, und sagt, steh auf, ruf deinen Gott an. Vielleicht wird der Gott sich auf uns besinnen, sodass wir nicht umkommen. Vers 6 endet so. In Vers 7 sehen wir immer noch einen inaktiven, schlafenden Jona. Der dreifache Weckruf Gottes hat bei Jona bis jetzt noch nicht gefruchtet. Jona schläft noch. Jona fängt nicht an zu reden. Und er ist so inaktiv, dass wiederum diese heidnischen, gottlosen Seeleute anfangen. Kommt, lasst uns was tun. Das ist der Moment, wo Jona hätte anfangen sollen zu sprechen. Wo er hätte etwas sagen sollen, was richtungsweisend ist. Wir werden uns nächste Woche anschauen, was das wäre und welche Bedeutung das hat, was er dann gesagt hat. Die Seeleute sind unglaublich aktiv. Sie sind wortreich in dieser Geschichte. Der meiste Part von dem, was gesprochen wird, sind die Seeleute, die Gott nicht kennen. Und der gottesfürchtige Hebräer ist stumm, entmutigt. Der Titel der Predigtserie heißt Rebellion begegnet Liebe. Wir sehen hier an dieser Passage vielleicht noch sehr wenig Liebe Gottes.
Aber Gott gebraucht in seiner Liebe die Rebellion von Jona, dass er Heiden mit seiner Botschaft erreicht, mit rettender Liebe erreicht, wo eigentlich Jona gar nicht hingehen sollte. Er lässt es zu, dass er auf dieses Boot geht, dass er diese Seeleute, die von Gott nichts wissen, aufschüttelt, aufrührt, wachrüttelt und dass sie danach anfangen, Gott anzubeten. In eine Beziehung mit Gott treten, das sieht man an diesen Sätzen, dass sie Gelübde abgelegt haben. Eine Beschreibung dafür, dass jemand sagt, okay, ich beginne mein Leben neu, was wir landläufig in den Freikirchen von Bekehrung halt erzählen. Dass sie ein neues Leben mit dem Gott Israels wagen. Merkt ihr, wie Gott die Rebellion sogar von seinen Kindern gebrauchen kann, um seine Liebe zu platzieren? Die Frage ist für uns an dieser Stelle, wollen wir wie Jona uns zwar durch unseren Ungehorsam gebrauchen lassen, Gott segnet, aber wir sind nicht dabei, wir bekommen davon nichts mit? Ich glaube, unser Wunsch sollte sein, und Gottes Wunsch ist es allemal, dass er durch unseren Gehorsam Menschen segnet und wir des Segens teilhaftig werden. Gott demütigt Jona durch vielerlei Weise, um sein Herz zu formen. Er wollte, dass er umkehrt. Gott möchte auch, dass wir umkehren. Egal, ob du Jona bist oder ob du ein Seemann bist, der Gott noch nicht kennt. Gott möchte, dass du seine Macht siehst, seine Liebe in der Rebellion. Denn er überwindet diese Grenzen. Lasst uns zu Gott kommen und zu ihm beten, bevor wir das nächste Lied singen. Lasst uns eine Zeit des Gebets haben.